Breitband Topic.
Daten sind das Öl der Internetwirtschaft. Wer am meisten davon hat und wer sie so verarbeitet, dass andere davon profitieren können, der hat im Netz die Nase vorn. Das ist der nächste große Trend im Internet. Und deshalb sind Daten ein begehrtes Wirtschaftsgut.
Der Zugang zu Daten ist aber auch eine Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. So viel wie möglich Daten offenzulegen, lautet deshalb eine Forderung, die aus der Zivilgesellschaft erhoben wird.
Doch wie lassen sich Daten am besten der Öffentlichkeit zugänglich machen und wie lassen sich private Daten am besten sinnvoll schützen? In diesem Spannungsfeld bewegt sich die europäische Politik. Tilko Gries hat die Datenbaustellen der EU für uns zusammengetragen.
Die Vereinigten Staaten tun's, Frankreich, Neuseeland und andere auch.
Ihre Behörden stellen Daten ins Netz, Open Data. Die Europäische Union selbst noch nicht, was sich aber ändern soll. Nelly Kroes, Kommissarin für die digitale Agenda.
So let's open up the rest of Europe's public sector. Let's deliver a single market for data-based products and services.
Die EU-Institutionen sollen ihre Daten noch in diesem Jahr zugänglich machen. Außerdem will Kroes 100 Millionen Euro ausgeben, um Ideen zu fördern, die den Umgang mit den Daten vereinfachen.
Was lange währt?
Wird am Ende zumindest unterzeichnet. Ob es aber gut ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Es geht um ACTA, eine Abkürzung für das Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Das ist ein Abkommen, das verschiedene Staaten auf der ganzen Welt unterzeichnet haben, von Japan über die USA bis hin zu Staaten der EU. Deutschland hat noch nicht unterschrieben, will aber bald folgen. ACTA richtet sich gegen Produktpiraterie in der On- und Offline-Welt. Kritiker fürchten, es öffne der Zensur die Tore.
Suchen und finden. In der virtuellen Bibliothek Europeana und mit eigener europäischer Suchmaschine.
Es ist eine digitale Bibliothek, ein digitales Museum und ein digitales Archiv. Und zwar für das europäische Kulturerbe.
Sagt die EU-Abgeordnete Helga Trüpel. Europeana ist online, allerdings Experten halten es für drastisch unterfinanziert. Und dann gab es einmal die Idee, dem Amerikaner Google einen Europäer entgegenzusetzen. Was daraus wurde? Bislang wenig.
Zuletzt, meine Daten gehören mir.
Zurzeit gilt in Europa eine Datenschutzrichtlinie von 1995. Justizkommissarin Viviane Reding hat vor wenigen Tagen ihre Neuerungspläne vorgestellt. Für EU-Bürger soll es zum Beispiel leichter werden, zu kontrollieren, wer mit seinen Daten was unternimmt. Das Schlagwort lautet, ein Recht auf Vergessen im Netz. Die Piratenpartei reagierte umgehend. Die Kommissarin habe ein, Zitat, beinahe naives Verständnis von Technik.
Ja, und ob das wirklich so ist, das habe ich mal versucht, an der Quelle herauszufinden. Der Vorschlag von Vivian Reding sieht eine Vereinheitlichung des Datenschutzes für die ganze EU vor und er soll den Bürgern die Hoheit über ihre Daten zurückgeben. Privacy by Design lautet hier ein Stichwort. Und ich habe Vivian Reding in München auf der DLD, der Digital Life Design Konferenz, getroffen und sie zunächst gefragt, was man denn unter Privacy by Design genau zu verstehen hat.
Wir wollen ja nicht in Zukunft immer wieder alles analysieren müssen, ob die Produkte, die verkauft werden oder die Services, die verkauft werden, ob die dann den Standards entsprechen. Sondern die Standards, das heißt ein großer Datenschutz, soll schon ingebaut werden in diese Produkte und in diese Services, ehe sie verkauft werden. Das ist Privacy by Design. Also man baut das hinein, ehe man es auf den Markt bringt. Das wäre eine große Lösung von vielen Problemen.
Darin enthalten sein soll auch die Möglichkeit für den Nutzer, dass seine Daten wieder gelöscht werden können, dass er sie zurücknehmen kann. Sie nennen das Recht, vergessen zu werden. Wie soll das praktisch funktionieren? Denn die Daten, die kursieren ja quasi weltweit durchs ganze Netz.
Zuerst einmal klare Regeln zur Absicherung von jungen Menschen, dass deren Profile nicht publik gemacht werden können. Ich rede über Kinder und junge Heranwachsende. Erwachsene sollen dann selbst entscheiden, was mit ihren Profilen geschieht. Wenn die freigeben wollen, dann ist das ja ihre freie Entscheidung. Nur sollen die transparent informiert sein, wer gebraucht diese Daten? Wohin werden die weitergeleitet? Will ich das? Wenn ich das will, gut. Wenn ich das nicht will, dann muss ich das stoppen können. Werden diese Daten verloren oder werden sie gestohlen? Muss der Einzelne sofort informiert werden, damit er auch die Maßnahmen ergreifen kann, um kein Geld zu verlieren. Will der Einzelne seine Daten von einem Betreiber auf den anderen übergeben, so wie das ja heute schon im Telefoniebereich möglich ist, das soll auch im Internetbereich dann geschehen, soll das möglich sein. Und will er seine Daten wieder zurückhaben, soll das auch möglich sein.
Aber wie wollen Sie das kontrollieren, dass die Unternehmen das tatsächlich einhalten?
Die Unternehmen müssen ja eine Beglaubigung bekommen, und zwar von dem Datenschutzbeauftragten in dem Staat, wo sie sich ansiedeln. Und da muss ich zur Beruhigung der Deutschen sagen, haben wir uns inspiriert am deutschen Datenschutz. Es wird also überall in Europa in Zukunft einen hohen Maß an Datenschutz gelten, was heute ja nicht unbedingt der Fall ist. Sodass die Unternehmen dann, wenn sie sich diesem Datenschutz verpflichten, wenn größere Unternehmen dann auch einen Datenschutzbeauftragten in diesem System drin haben, dass dann dieser Datenschutz gewährt ist und die Unternehmen dann sicher diese Daten der Einzelnen handhaben können.
Das heißt, ich kann praktisch auch mich an ein Unternehmen wenden, wenn ich sagen möchte, ich will meine Daten zurückhaben?
Das Basisprinzip ist, die Daten gehören dem Bürger. Nicht einem anderen. Meine persönlichen Daten sind mein Eigentum. Mit dem Eigentum mache ich wie mit anderen Eigentümern, was ich entscheide. Ich entscheide, diese Daten herauszugehen, mit meinen Freunden zu teilen, sie in die Öffentlichkeit zu geben. Das kann und darf ich ja tun. Ich entscheide, diese Daten dann wieder zurückzunehmen. Das muss ich dann auch tun können. Also alles geht vom Prinzip aus, dass die persönlichen Daten eines Menschen dieser Persönlichkeit, diesem Menschen auch gehören.
Sie haben sich auch gegen Netzsperren ausgesprochen, hier auf der DLD. SOPA, das gerade in den USA zurückgedrängt worden ist, hätte auch Einfluss auf Europa gehabt in Sachen Netzsperren. Warum hat man zu SOPA aus der EU nichts oder fast gar nichts gehört?
Für Europa ist klar, eine Netzsperre bedeutet immer der erste Schritt zu einer Kontrolle des Internet. Internet soll frei sein. Frei sein heißt aber nicht, dass man Kriminalität ausüben darf auf dem Internet. Deshalb braucht es keine Internetsperre, aber deshalb müssen diese Sachen ganz einfach runtergenommen werden. Für uns ist eine Internetsperre der erste Schritt in undemokratisches Handhaben. Man fängt an mit illegalem Download von Filmen und hält auf mit der Sperre von ungenehmen Kommentaren.
Stichwort aber ACTA, das wird im Moment diskutiert, auch in Europa. Da geht es auch um den Kampf gegen Internetpiraterie und wie man die unterbinden kann. Kritiker sehen auch ACTA als eine Bedrohung des Internets. Welche Position will hier die EU einnehmen?
Ja, die EU macht ihre eigenen Gesetze auf ihren eigenen kulturellen und gesellschaftlichen Grundlagen. Für uns ist sehr klar, dass es mehrere Werte gibt. Es gibt die Informations- und Pressefreiheit, die ja auch klar in unseren Grundgesetzen eingeschrieben ist. Und es gibt auch die Freiheit auf Selbstbestimmung des Einzelnen, die auch klar eingeschrieben ist. Und es gibt auch das Recht, sein Produkt verkaufen zu können, das Urheberrecht, das man sich ja erwirtschaftet hat. All diese Rechte auszugleichen, ist ein schwieriges Unterfangen. Es ist ein Unterfangen, was wir aber in die Praxis umsetzen müssen. Wir können nicht ein Recht abschaffen, um ein anderes zu gewähren.
Vivien Reding zu europäischen Datenschutzplänen und zum Kampf gegen Piraterie.
Tja, aber wie sind diese Aussagen eigentlich zu bewerten? Darüber sprachen wir mit dem Medienrechtler Thomas Hören. Er ist Professor an der Universität Münster. Und zuerst haben wir ihn gefragt, für wie realistisch er das Datenschutzkonzept von Viviane Reding eigentlich hält.
Ja, zunächst einmal muss man sagen, das ist ein aus meiner Sicht glänzender Text, ein glänzender Entwurf, der auch viele Dinge aus dem deutschen Recht integriert. Natürlich fangen jetzt die Lobbyisten an, hin und her zu ziehen. Und wer natürlich am meisten davon betroffen ist, sind auf der einen Seite die USA und auf der anderen Seite Großunternehmen. Und da ist in der Tat die Frage, wie realistisch ist, dass dieser Entwurf dann tatsächlich auch Endtext wird.
Also Frau Reding sagt ja, das ist realistisch, dass man das auch umsetzen kann, auch gegen große Player wie Facebook und so weiter, weil unser Binnenmarkt halt so viel wert ist, da will jeder hin. Aber ist das nicht ein bisschen illusorisch?
Man sollte die Macht der USA nicht unterschätzen. Also was ich mag bei Frau Reding ist, dass sie die Kampfansage an die USA gemacht hat. Vergesst eure Begehrlichkeiten wie SWIFT, Bankdaten, Flugdaten, was da sonst so kommt. Die Frage ist nur, schafft es Europa diesmal, dieses eine Mal, den Amerikanern wirklich mal mit einer Verordnung die Stirn zu zeigen?
Halten Sie das denn technisch überhaupt für machbar, was Frau Reding da vorsieht? Also beispielsweise dieses Recht auf Vergessen oder die Datenportabilität, also die Möglichkeit, mit meinem kompletten Datensatz auf ein anderes soziales Netzwerk umzuziehen. Ist das technisch überhaupt machbar?
Ja, mit dem Element der Datenportabilität, da bin ich mir auch noch nicht so ganz schlüssig. Das ist ein sehr aufwendiges Tool, was sie da jetzt eingesetzt hat, das auch kostet und das sozusagen von der Technik her bisher noch nicht vorhanden ist. Also das kann in der Tat auch mit hohen Kosten für die Industrie verbunden sein, sodass man da Fragen stellen kann.
Nun gibt es ja auch in Europa große Unternehmen, die sehr protestieren gegen diese Pläne von Frau Reding. Warum eigentlich? Liegt es daran, dass viele einfach nur mit Werbung, mit Daten der User Geld verdienen können?
Ja, ich meine, es geht natürlich um die Global Player wie Facebook. Facebook ist ja in Deutschland nun wirklich von den Datenschützern massiv angegriffen worden. Und dass diese Global Player natürlich jetzt Angst kriegen, ist klar. Aber es war auch bisher nicht einzusehen, warum Facebook schlichtweg in den USA saß und sich auf den rücklehnen konnte und sagen konnte, wir haben mit europäischem Datenschutzrecht nichts zu tun.
Aber es gibt ja auch europäische Unternehmen, so wie ich das gelesen habe, die sich beschweren.
Ja, die europäischen Unternehmen haben natürlich große Probleme, weil es ist schon deutlich schärfer, was die Pflichten der Unternehmen angeht. Die europäischen Unternehmen sehen vor allem eine Keule als sehr massiv. Das sind nämlich die Maximalbußen in Höhe von 4% des Jahresumsatzes.
Jetzt ist dieses Konzept, dieser Reformvorschlag ja zweigleisig. Neben der eigentlichen EU-Verordnung zum Schutz von privaten Nutzerdaten bei der Nutzung durch private Unternehmen soll es ja auch noch eine Richtlinie geben, die festlegt, welche Rechte Justiz und Polizei im Umgang hat. Nutzerdaten haben. Können Sie vielleicht diesen Unterschied mal erklären und bewerten?
Ja, eigentlich muss ich Ihnen sogar widersprechen. Es ist gar nicht zweigleisig, sondern es ist dreigleisig. Und die Dreigleisigkeit, die macht mir am meisten Bauchschmerzen bei dem, was jetzt geschieht. Die Verordnung, eine Verordnung kann man machen, wenn es um die Wirtschaft geht, weil dafür holt sich Frau Reding die Kompetenz über die Argumentation. Es geht um eine europäische Vereinheitlichung für die Waren-, Verkehrs- und Dienstleistungsfreiheit. Da kann sie eine Verordnung machen. Wenn es aber darum geht, nationale Polizeibehörden zu machen, dafür hat die EU in dem Sinne gar nicht die Verordnungskompetenz, sondern da kann sie allenfalls eine Richtlinie machen, die dann von den Mitgliedstaaten noch umgesetzt werden muss. Die Verordnung ist unmittelbar geltend, die Richtlinie sozusagen hat noch den Zwischenschritt über die nationale Gesetzgebung. Der dritte Teil, der ist unverschämt. Das ist nämlich die Geschichte, dass die europäischen Polizeibehörden überhaupt nicht geregelt worden sind. Die hat man ganz einfach alle klug rausgelassen und darüber spricht auch keiner. Und das kann natürlich nicht sein, dass gerade sowas wie Europol keinem Datenschutzrecht unterliegt.
Können Sie sich das irgendwie erklären?
Ja, das ist Lobbyismus. Das ist schlichtweg, also Europol hat anscheinend die Ohren von Frau Reding gefunden. Und wenn man ja nicht geregelt wird, fällt es ja auch nicht auf. Ne? Das ist ja das Gute.
Das heißt, die können mit den Daten machen, was sie wollen. Ich meine, die müssen sich ja auch in einem bestimmten Rechtsrahmen bewegen, oder?
Ja, aber es ist sehr, sehr dubios, an welchen sie sich überhaupt halten müssen. Europol ist erstmal komplett aus dem System des Datenschutzrechts raus. Und so soll es ja auch zukünftig zementiert werden. Dass die aus strategischen Gründen vielleicht von sich aus sich mal Datenschutzregeln ausdenken, mag sein. Aber das ist ja nicht parlamentarisch in irgendeiner Art und Weise legitimiert. Europol entzieht sich dem nationalen und dem europäischen Parlament.
Vivian Reding hat sich ja auch im Zusammenhang mit SOPA deutlich gegen Netzsperren ausgesprochen. ACTA, ein anderes Gesetzesvorhaben, ist allerdings noch nicht vom Tisch. Im Gegenteil, es steht derzeit aktuell zur Diskussion. Ist ACTA nicht eigentlich dasselbe in Grün oder gar noch weitergehender als SOPA?
Also ACTA ist ja im Grunde schon durchgewunken worden in Brüssel. Ich habe mit ACTA gar nicht so viel Bauchschmerzen. ACTA ist eigentlich ein Symbol, also da geht es um einen symbolischen Kampf. ACTA hatte mal in den Frühentwürfen dramatische Regeln drin, auch für Netzsperren. Das wurde dann noch unter Geheimnischarakter gezogen, das heißt, man durfte gar nicht darüber diskutieren. Das ist dann aufgebrochen worden und im Grunde steht tatsächlich in ACTA kaum noch etwas drin, was wir nicht im europäischen Recht haben. Trotzdem wird natürlich zu Recht gegen ACTA gekämpft, eben als Symbol eines Versuchs, mit Geheimregeln irgendwo die Netzöffentlichkeit zu umgehen. SOPA war eine Katastrophe. SOPA ist zum Glück jetzt erstmal verschoben und da sieht man auch die Macht dieser Netzöffentlichkeit, zumindest in den USA.
Halten Sie denn dieses Bestreben für Datenschutz tatsächlich für glaubwürdig, wenn man sieht, dass auf der einen Seite eben jetzt solche Reformvorschläge gemacht werden und auf der anderen Seite ja dann solche Projekte wie ACTA auch von der EU aktiv vorangetrieben werden?
Das Problem ist immer, dass da zwei verschiedene Akteure natürlich immer sind. Auf der einen Seite die Datenschutzszene ist sozusagen in sich homogen aufgebaut und diskutiert sozusagen nur Fragen letztendlich in sich. Die Urheberrechtsszene, also Musik- und Filmindustrie mit ihren Lobbyisten, ist ein ganz anderer Kreis und es gab eben auch lange Zeit keine Schnittmengen. Und deshalb kommen auf einmal zwei verschiedene Sachen hoch und wenn das zu einer Überschneidung dann kommt, blickt keiner mehr durch und dann muss man erstmal aufschreien, so wie bei Hadopi, bei dem französischen Sperrmodell, dass dann unsere Justizministerin sagt, das kriegen wir schon datenschutzmäßig gar nicht hin. Und da kommt auf einmal Datenschutz und Urheberrecht zusammen. Aber wie gesagt, bisher waren es immer traditionell getrennte Kreise.
Nun haben Sie gerade erwähnt, dass es in den USA durchaus so etwas wie eine zivilgesellschaftliche Netzöffentlichkeit gibt. Sehen Sie auch eine solche Öffentlichkeit in der Europäischen Union? Und wenn ja, welche Rolle spielt die und welche Einflussmöglichkeiten hat die eigentlich?
Ja, wir haben ein gigantisches Problem. In den USA ist zum Beispiel die Netzöffentlichkeit seit Beginn der Internetwelt sehr gut positioniert und arbeitet immer schon sehr aggressiv und gut. Ne? Electronic Frontier Foundation, sehr berühmte Hackervereinigung, wenn man so will, die war immer schon im Parlament mitvertreten. In Europa hat man dieses Thema schlafen lassen und die zum Beispiel, die was hätten sagen können, wie die Verbraucherschützer, haben sich eher mit dem besten Kühlschrank beschäftigt und Stiftung Warentest, als mit der Frage, dass zum Beispiel Privatkopierfreiheit etwas zu tun hat mit Verbraucherschutz. Das führte dann dazu, dass viel zu spät wir eine europäische Internetöffentlichkeit etablieren mussten und die ist eigentlich noch gar nicht da. Die spielt jetzt seitdem die Piratennetze nicht da sind, ist das, glaube ich, eine Fragestellung geworden, Netzöffentlichkeit in Europa. Aber nicht, die Piraten selbst sind die noch nicht, weil die Piraten sind zum Teil extrem chaotisch und haben noch kein klares Programm, sondern die Politik begreift jetzt, dass sie so Themen aus der Piratenpartei auch in eigene Kreise integrieren muss. Aber wir sind da erstmal in den Kinderschuhen.
Der Medienrechtler Thomas Hören von der Universität Münster zur EU-Politik in Sachen Datenschutz und Internet. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.